viele Menschen mit Behinderungen leben in widersprüchlichen Zeiten. Einerseits sind öffentliche Verbindungen nun auch für Rollifahrer mehr oder weniger barrierefrei geworden, oder es können heute blinde Interessierte leicht online aktuelle Zeitungen lesen. Allerdings gibt es selbst da bei den Hilfsmitteln, etwa bei Touchscreens, für sehbehinderte Menschen neue Hürden. Andererseits und ungemein bedeutsamer für viele steigt die Arbeitslosigkeit dieser Gruppe von Jahr zu Jahr stärker als im Durchschnitt. Und noch immer wird von Sozial-, Arbeits- oder auch von manchen Medizinexperten das Defizitäre betont. So werden viele Menschen immer noch mit allgemeinen gesellschaftlichen oder existenziellen Problemen in Verbindung gesetzt. Sie sehen sich daher falschen gesellschaftlichen Zuschreibungen eines Mangels ausgesetzt, der sie zu symbolischen Trägern von Problemen macht und doch wieder zur Ausgrenzung führt. Dieser letzte Satz ist übrigens ein abgewandeltes Zitat des Universitätsprofessors und Rollstuhlbenutzers Volker Schönwiese aus einer Publikation aus 2003, Selbstbestimmt Leben, Behindertenpolitik zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Gerhard Wagner begrüßt Sie heute aus einer Sendung im ORF Radio Café mit dem Thema Selbstbestimmt oder wegbestimmt. Ich möchte gerne meine Gäste begrüßen und von Ihnen wissen, wie der Stand der Selbstbestimmung derzeit ist, was diese Selbstbestimmung derzeit besonders schwer macht und welche Möglichkeiten es gibt, die Selbstbestimmung zu fördern. Als Erste möchte ich begrüßen Frau Magistra Dorothea Broschek, Unternehmerin und der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung zugehörig. Wie ist für Sie der Ist-Stand der Selbstbestimmung?
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder mal bei Freak Radio zu sein. Einerseits ist ja Selbstbestimmung ein sehr individuelles Konstrukt, das jeder für sich mal auch klären muss und leben muss und hat auch sehr viel so mit der Möglichkeit von Wahlmöglichkeiten, akzeptablen Wahlmöglichkeiten zu tun und ein Stück weit natürlich auch von persönlicher Selbstverantwortung und diese wahrzunehmen. Jetzt konkret zum Thema Behinderung und wie ich es auch persönlich erlebe. Ich selbst bin ja auch Rollstuhlfahrerin und in einem sehr hohen Maß auf persönliche Assistenz angewiesen. Das, was es so schwierig macht, ist Folgendes. Behinderte Menschen sind in ihrer Selbstbestimmung umso mehr eingeschränkt, umso mehr sie auf Hilfsmittel angewiesen sind, personelle Hilfen und auf Barrierefreiheit. Und da sehe ich viel zu wenig strukturelle Schritte, die konsequent und nachhaltig gegangen werden. Zum Beispiel die Trennung von Förderungen nach Lebensbereichen, Arbeit und die restlichen Lebensbereiche, wie sich das Bund und Länder teilen. Das erachte ich als sehr, sehr schwierig, an den Lebensrealitäten total vorbei und überhaupt nicht nachhaltig. Ja. Das wäre so, als wenn wir sagen würden, in einem anderen Bereich, Kinderbetreuungseinrichtungen interessieren uns überhaupt nicht, das Fördermittel und Steuermitteln zu zahlen, weil wenn wir jetzt zum Thema eben Arbeit und Beschäftigung das verknüpfen, weil was hat das wirklich mit Beschäftigung zu tun? Die Kinder sind ja nicht auf der Arbeitsstelle mit den Eltern, die sind ja in den Betreuungseinrichtungen ganz woanders, hat ja nicht direkten Zusammenhang mit der Arbeit, also warum soll man das fördern? Da sehe ich ein großes, ja, großes Problem.
Ich möchte als Nächsten den Herrn Hofrat Dr. Günter Schuster, Amtsleiter des Sozialministeriums Service der Zentrale, früher Bundessozialamt, begrüßen und auch Sie fragen, wie ist Ihre Wahrnehmung von Selbstbestimmung? Wir leben ja auch schließlich und endlich in Zeiten von budgetären Sparmaßnahmen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das ein Fortschritt? Ist es sowohl als auch? Oder wie ist es von Ihrer Seite?
Ich sehe es durchaus ähnlich, dass Sie in den individuellen Lebenskonzepten der Menschen mit Behinderung schon eine sehr deutliche Entwicklung in Richtung Selbstbestimmung entwickelt hat und dass es auch bei den Angeboten durchaus Entwicklungen in die Richtung gegeben hat. Was umgekehrt, also für uns gesprochen jetzt, denke, dass wir mit der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz einen Teilbereich gut abdecken, aber natürlich genau mit den strukturellen Schwächen, die schon angesprochen worden sind. Als Verwaltungsbeamter kann ich nur sozusagen das vertreten, für was ich zuständig bin. Und wenn die österreichische Realität oder die österreichische Rechtsordnung für manche Bereiche eine Zuständigkeitsteilung vorsieht, dann ist es genau so, dass es eben unterschiedliche Kompetenzen, unter Umständen unterschiedliche Realitäten, unterschiedliche Sichtweisen zwischen den Institutionen gibt, die dann genau zu den Brüchen führt, die die Frau Magister Broschek bereits beschrieben hat. Weil auch mir ist klar, dass sich Zuständigkeiten nicht wirklich nach Lebensrealitäten von Menschen richten.
Mein nächster Gast ist Herr Magister Daniele Marano, Projektmanager der Hilfsgemeinschaften der Blinden und Sehschwachen Österreichs und Experten von Technologien für sehbehinderte Menschen. Wie sieht's denn für Sie aus vom Blickwinkel der sehbehinderten Menschen?
Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren vieles getan hat. Und wenn man auf dem Bereich der Technik bleibt, gerade der Zugang zu Informationen hat sich heutzutage einerseits erleichtert und auch ermöglicht durch diese neuen technischen Entwicklungen. Aber man muss auch gleichzeitig dazu sagen, dass diese Möglichkeiten nicht allen zugänglich sind. Es kann auch sein, dass es durch finanzielle Einschränkungen die Hilfsmittellandschaft sehr große Unterschiede zwischen Arbeitssuchenden und Leute, die erwerbstätig sind. Und das ist schon ein wesentlicher Faktor, der zu einer Diskriminierung bzw. Großen Unterschied führen kann. Denn als sinnesbeeinträchtigter Mensch, und wir sehen das bei unseren Mitgliedern, die Verfügbarkeit von Technologien, die den Menschen den Zugang zu Informationen ermöglicht, ein wesentlicher Faktor ist, um zu sagen zu können, dass sie selbstbestimmt leben können.
Mhm. Und als Impuls zugeschaltet für den Anfang ist uns Frau Gerda Ressel vom Verein Behindertenombudsmann. Sie sind deshalb heute zugeschaltet, weil Sie ein einprägsames Beispiel zwischen Selbstbestimmung und Wegbestimmung haben. Das zeigt, dass sich oft nicht nur die oder der behinderte Mensch, sondern auch die Umgebung massiv betroffen sein kann von der Selbstbestimmung oder eben von der Wegbestimmung, wie wir das in unserer heutigen Sendung genannt haben. Meines Wissens geht es hier um ein Beispiel aus Salzburg, Frau Ressel.
Ja, guten Tag. Es geht um mehrere Familien, wo man nach bisheriger Vorgangsweise so weit gegangen ist, dass man den Familien die Sachwalterschaften entzogen hat, die Familien soweit keine Parteienstellung haben, um den behinderten Menschen helfen zu können, die Sachwalter nicht arbeiten, wie es vorgesehen ist. Und wenn man keine Parteienstellung hat, ist es sehr, sehr schwierig, dem Betroffenen zu helfen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das in Zukunft sich ändern wird, denn zunehmend, so wie bereits gesagt wurde, kümmern sich die Leute um UN-Konvention und NAP. Allerdings kriegt man es da mit den bisherigen Gepflogenheiten zu tun. Nur wer den längeren Atem hat, und das haben Familien, die nichts mehr zu verlieren haben, der wird gewinnen. Und ich denke, dass UN-Konvention und NAP dazu beitragen werden, dass Missstände in Zukunft aufgedeckt werden können und beendet werden können.
Das konkrete Beispiel, das Sie jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das war doch, dass eine Mutter, die bislang immer relativ genau informiert worden ist von einer Werkstatt, was ihre Tochter mit kognitiver Beeinträchtigung dort erlebt hat, mittlerweile diese Dokumentation nicht mehr bekommt und dann dort interveniert hat. Und dann ist, was ist dann passiert?
Es wurde wirklich ganz auffallend und eigentlich bestürzend. Am 3. Dezember, dem Tag der Behinderten, wurde diese betroffene behinderte junge Frau sowohl aus der Werkstätte als auch aus dem Wohnheim gekündigt. Es wurde nicht zuerst von der Werkstätte oder dem Wohnheim oder von der Institution der Mutter gesagt, sondern vom Land. Sie wurde im Land sie war also vollkommen unvorbereitet. Es gab allerdings davor immer wieder Schwierigkeiten, weil es sich um eine junge Frau handelt, wo eine Begleitdokumentation notwendig ist, um zu wissen, was vorgefallen ist, um zu wissen, wie sie weiter behandelt werden soll oder betreut werden soll. Also eigentlich ganz für jeden normal denkenden Menschen was ganz Normales.
Und gab es eine Alternative, die vorgeschlagen wurde?
Ja, es gab eine Alternative, allerdings kann sie dort nicht hin, weil es dort keine Nachtbetreuung gibt. Also sie sollte eigentlich abgeschoben werden. Mhm. Nur diese Mutter ist eine Biobäuerin, die Kontrolle in ihrem Hof akzeptiert und für richtig hält und sagt, so kann es nicht sein, dass man mit behinderten Menschen, wenn man sie nicht mehr betreuen will, dass man die einfach abschiebt wie Schachfiguren und im Land herumschiebt. Das ist einfach unerträglich.
Das heißt, die EU verlangt eine Dokumentation von den Biokühen, aber Dokumentationen über das Leben der behinderten Menschen, die kriegt man nicht so leicht.
Ja,
habe ich das richtig verstanden? Ja, dann würde ich gleich die nächste Frage an die Frau Magistra Broschek stellen. Auf diesem Grund dieses Beispiels kann man ja den Eindruck gewinnen, wer sich gut artikulieren kann, wer eine Behinderung hat, dass er gut und auch die relativ selbstständig macht, wer gut situiert ist, für den kann die Situation besser werden. Wer sich nicht artikulieren kann oder sehr arm ist, für den kann es doch laufend schlechter werden, auch aufgrund der mangelnden Ressourcen. Stimmt das?
Ja, für einen Teil würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Die mangelnden Ressourcen möchte ich in Frage stellen. Dafür ist jetzt sicher nicht so der Rahmen dazu, um das auszudiskutieren. Doch möchte ich das nicht so stehen lassen von mangelnden Ressourcen. Da ist schon die Frage, wie viel Geld wir als sozusagen als Gemeinschaft Österreich.
Sie haben vorher gesagt, nämlich nicht Ressourcen, sondern eigentlich eher Nachhaltigkeit.
Genau, oder? Genau. Mir geht es immer um Nachhaltigkeit auch. Und ich meine, als Beispiel möchte ich schon bringen, ja, wenn die öffentliche Hand fast 200 Millionen für Werbung ausgeben kann, ja, in den letzten Jahren, dann nur als Beispiel, ja, damit wir wirklich die mangelnden Ressourcen einmal so abhaken, dass das schon eine andere Frage ist. Und die Nachhaltigkeit, ich möchte da vielleicht ein Beispiel noch bringen, um das plastischer zu machen. Eine junge Frau, die in Wien ihre Matura nachgeholt hat, eben auch eine Behinderung hat, mit Assistenz lebt, das hier gut erprobt hat in Wien für sich, ist dann wieder zurückgegangen nach Oberösterreich, als sie in Wien keine Arbeit gefunden hat. In Oberösterreich musste sie eben natürlich Assistenz wieder neu beantragen im Land Oberösterreich. Da kam sie aber auf eine Warteliste, weil dort das Gesetz eben, es gibt zwar einen Rechtsanspruch, aber doch dann wiederum nicht, weil wenn die Budgetmittel ausgeschöpft sind, dann müssen die AntragstellerInnen auf eine Warteliste. Sie hat über ein Jahr warten müssen. In der Zeit hat sie halt, war sie sehr eingeschränkt in ihren Aktionsradius und hat wirklich sehr, sehr aktiv Arbeit gesucht. Dann, sobald sie wirklich genügend Assistenz hatte, weil sie von der Warteliste wegkam und sich das organisieren konnte mit den finanziellen Mitteln, kam sie zur Arbeit, weil sie eben einen größeren Aktionsradius hatte. Klammer auf, wo finden Menschen grundsätzlich Arbeit, egal ob behindert oder nicht behindert? Beim AMS sehr selten, meistens in ihren Netzwerken. Man muss sich bewegen können, man muss teilhaben können. So. Das war sehr schön sichtbar bei dieser jungen Frau. Die hat dann wirklich einen Job gefunden, und zwar in Innsbruck. Ja? Befristeter Jahresvertrag, wie das halt immer so ist. Super. Und sie hat sich total gefreut. Jetzt wiederum. Nicht, ich meine, ein Umzug bedeutet immer sehr viel Aufwand, egal ob behindert oder nicht. Diese junge Frau war wieder eben barrierefreie Wohnung und. Wieder musste sie den persönlichen Assistent neu beantragen. Und hinzu kam aber noch die Sorge, wenn nach dem einem Jahr der Arbeitsvertrag nicht verlängert wird, geht sie natürlich zurück nach Hause und da muss sie wirklich vielleicht wieder ein Jahr oder mehr auf die Warteliste. Und das nenne ich mit nicht nachhaltig. Das hat, also ich glaube nicht, dass das wirklich mit Geld zu tun haben kann, sondern wenn wir alle miteinander in Richtung Nachhaltigkeit und Nachteilsausgleich so im Behindertenbereich arbeiten, wäre da wirklich viel Potenzial, noch in dieser Richtung zu arbeiten. Aber ich denke, zum Thema Hilfsmitteln gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele, nicht? Mhm. Wenn ich großartige, gute, sinnvolle Förderungen kriege für Arbeitsplatzausstattung, ist das wunderbar. Und es gibt aber auch behinderte Menschen, die halt Hilfsmittel, zum Beispiel Hebelifter brauchen, ja? Da ist es wiederum, da ist wieder eine andere Förderstelle zuständig, kriegen es meistens kaum finanziert oder nicht finanziert. Aber wenn die Hebequalität nicht gut ist, kann man sich viel leichter verletzen und dann ist man wieder nicht arbeitsfähig zum Beispiel. Ja. Das also ist einfach schwierig. Sie sehen auch an mir, ich fange schon zum Stottern an, ja, weil das System so kompliziert
ist. Sie haben jetzt mehrere, also Bund-Länder-Problematik, verschiedene Stellen, sieht da sicher eine Möglichkeit, die nichts kosten würde, vielleicht sogar was bringen würde. Beim Arbeitsplatz bleibe ich noch, allerdings nach ein paar Takten Musik und dann reden wir über Arbeitsplatz und Arbeitslosigkeit noch weiter. Thank you. Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus. Heute zur Sendung Selbstbestimmt oder wegbestimmt. Und wir reden gerade von Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit, die schon angesprochen worden ist. Und da würde ich jetzt gerne vom Herrn Dr. Günther Schuster vom Sozialministerium Service, früher Bundessozialamt, wissen. Was können Sie denn tun, um die Arbeitslosigkeit, die ja für Menschen mit Behinderungen signifikant höher ist, um die einzuschränken in Ihrem Bereich, um sie einzudämmen?
Also unser zentraler Förderansatz bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung, aber auch der Wirtschaft, der Betriebe, ist der Gedanke der Assistenzleistungen. Wir versuchen in verschiedener Form, die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ist schon angesprochen worden, ist aber nur ein Teil davon, je nach Behinderungsform, je nach Unterstützungsbedarf, je nach Lebensphase aber auch, Assistenzangebote zu leisten, die den Mensch mit Behinderung in der jeweiligen beruflichen Situation begleitet. Das mag ein Jugendlicher sein während einer Lehrausbildung, wo wir die Berufsausbildungsassistenz anbieten. Das mag ein erwachsener Mensch bei der Arbeitssuche sein, wo die Arbeitsassistenz als zentrale Dienstleistung ist, für Menschen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf am Arbeitsplatz haben, aber nicht die persönliche Assistenz in Anspruch nehmen können. Gibt es das sogenannte Jobcoaching, das eine Begleitung am Arbeitsplatz vorsieht. Und wir versuchen, diese Angebote auch so zu positionieren, dass sie gleichzeitig auch ein Angebot an die Wirtschaft sind. Dass sie helfen, sozusagen auch die Barrieren in der Wirtschaft insofern abzubauen, als es auch Ressourcenangebote für Dienstgeber sind, etwa Unterstützungsleistungen in der Einschulungsphase, Begleitung von Jugendlichen während einem Lehrverhältnis, hat natürlich auch immer auf der anderen Seite Auswirkungen. Wir hatten diese Dienstleistungen bis vor einigen Jahren in einer relativ unüberschaubaren Fülle von Einzelprojekten und haben das seit 2-3 Jahren vielleicht schon unter dem Dachbegriff Netzwerk berufliche Assistenz zusammengefasst. Das sind jetzt mittlerweile fast 200 Trägerangebote, die wir bundesweit zu diesen beschriebenen Inhalten anbieten. Und ich denke, das ist sozusagen unser zentraler, unmittelbarer Beitrag. Was wir parallel versuchen ist, und das läuft jetzt schon seit einiger Jahre, ist die Zusammenarbeit mit dem AMS zu intensivieren. Also ja auch dort, das im sozusagen Zusammenwirken zwischen AMS und uns zu unterstützen, dass auch Menschen mit Behinderung die Regeldienstleistungen, die also in der Arbeitsmarktpolitik durch das AMS angeboten werden, besser und direkter in Anspruch nehmen können.
Woran liegt es denn eigentlich, dass die Arbeitslosigkeit eigentlich eher steigt für Menschen mit Behinderungen? Ist es nach wie vor die Angst der Wirtschaft, dass es zu teuer kommt? Ist es die Unwissenheit, dass man einfach zu wenig weiß? Andere Informationen, was ist Ihr Eindruck eigentlich? Oder was funktioniert auch besonders gut?
Mein Eindruck ist natürlich, dass also die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen immer auch ein Stück abhängig ist von der allgemeinen Situation am Arbeitsmarkt. Und das ist ein Phänomen, das nicht neu ist oder eine Realität, muss man sagen, die nicht neu ist, dass sozusagen Krisensituationen am Arbeitsmarkt besonders, also stärker durchschlagen auf benachteiligte Gruppen am Arbeitsmarkt. Und das haben wir auch diesmal wieder. Diesmal vielleicht wieder in einem verstärkten Ausmaß bei älteren Dienstnehmern auch. Dadurch, dass die Arbeitslosigkeit ja auch einen Schwerpunkt bei der Generation 50 plus hat, wo dann sozusagen natürlich aus Grund allein des biografischen Alters schon deutlich mehr Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die also im Behinderungsbegriff des AMS enthalten sind. Deswegen denke ich, wirkt es sich diesmal vielleicht auch besonders stark aus. Ich glaube, dass es auch andere Entwicklungen zum Teil gibt, dass aus meiner Wahrnehmung sie bestimmte Gruppierungen heute fast ein Stück leichter tun, als es noch vor 20 Jahren. Ich denke, da Kollege hat schon angesprochen, Menschen mit Sinnesbehinderung, und da haben sie die beruflichen Möglichkeiten ganz einfach in die letzten Jahre durch die, nicht zuletzt durch die Technologie, ganz deutlich verbessert. Aber auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen hat sich auch aufgrund des Wandels in der Wirtschaft, dass das stärker im Dienstleistungsbereich ist, glaube ich ganz einfach, dass sich die Bandbreite der zur Verfügung stehenden Jobs schon deutlich erweitert hat.
Auf die technischen Hilfsmittel möchte ich gleich kommen, aber eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Jetzt weg von der Arbeit hin, hin zu dem, was ich im Vorwort gesagt habe, dieses Defizitorientierte, was manchmal noch immer in den Köpfen herumspukt, was aber bei Ihnen im Bundessozialamt mehr und mehr zu einem pragmatischen Modell, was ist notwendig, was braucht, um zu optimalen Ergebnissen zu kommen, das hat das abgelöst. Aber können Sie das auch vom Bundessozialamt sozusagen diese Barrieren in den Köpfen abbauen? Und wie gelingt das?
Also wir vom Sozialministerium Service.
Ja, Entschuldigung, ich habe den alten Begriff noch im Kopf, danke.
Also wir definieren schon den Begriff der Barrieren umfassend. Also ich glaube, gerade dieser Grundgedanke, der auch hinter den Assistenzleistungen steht, stellt ja zum Teil auf den Barrieren in den Köpfen ab, dass wir versuchen sozusagen den Unterstützungsbedarf oder aber auch die Angebote, die daraus resultieren, Wirtschaft sozusagen, dass die einen Beitrag dazu leisten, dass eben diese Barrieren, diese manchmal sind es Kommunikationsbarrieren, manchmal sind es tatsächlich bauliche Barrieren, manchmal sind es schlicht und einfach fehlende technische Möglichkeiten. Aus meiner Sicht sind das alles Modelle, die letztlich mithelfen sollen, Barrieren im Sinn von Hindernissen zu überwinden. Also von daher würde ich sagen, ja, wir tun das in dem Sinn, dass, glaube ich, so ziemlich unser gesamtes Angebot im Bereich der beruflichen Integration auf das Thema Barrierefreiheit gerichtet ist. Mhm. Was uns, glaube ich, nicht so gut gelingt noch, also wir können das ganz gut im Einzelfall machen, was uns nicht so gelingt, ist sozusagen die Kommunikation mit der Wirtschaft im Allgemeinen. Sozusagen mit der Wirtschaft auf eine Geschäftsgrundlage zu finden, dass man das losgelöst von Einzelfällen auch als Strategie etwa in der Wirtschaft ganz einfach als Zukunftsmarkt, als Zukunftschancen oder was immer auch begreift.
Und jetzt möchte ich zum Technischen noch einmal zurückkommen. Das sind nämlich auch Barrieren, auch für blinde und sehbehinderte Menschen, Herr Daniele Marano. Wir haben darüber gesprochen, dass Touchscreens für blinde und sehbehinderte Menschen eine neue Barriere darstellen können. Bei Bankomaten werden die eingeführt. Und ich habe erfahren, es gibt jetzt Verhandlungen, wie man Bankomaten, die ja prinzipiell früher auch für sehbehinderte Menschen nicht bedienbar war, die jetzt zugänglich zu machen. Das ist ein aktuelles Beispiel. Können Sie uns darüber was berichten?
Ja, es gibt, wie schon angesprochen, eine Vielzahl an Barrieren. Die klassischen Fahrtickets, Geräten, wo man sich eine Karte am Bahnhof lösen muss, sind meistens nicht barrierefrei. Und das Gleiche gilt auch bei den einfachsten Tätigkeiten, wie das Geld abheben bei einem Geldausgabegerät. Eine Selbstständigkeit für die meisten von uns. Aber nicht nur für blinde oder sehschwache Menschen, auch für ältere Menschen mit einem geringen Sehvermögen ist das vielleicht das Abheben des Geldes nicht eine Selbstverständlichkeit. Aus dieser Überlegung heraus haben sich die vier größten Blindenvereine Österreichs zusammengetroffen und ein Projekt gestartet namens Bank for All und gemeinsam sich an den Tisch gesetzt haben mit den wichtigsten Geldinstituten oder Banken Österreichs, um zu einer Lösung zu kommen, wie kann man diese Geräte für diese Zielgruppe barrierefrei gestalten. Dazu wurde ein Kriterienkatalog erstellt mit Grundanforderungen an der Hardware, an der Software und an der Anbringungsstelle dieser Geräte. Der Gedanke war, wir müssen pro Filiale, pro Shop der Bank zumindest ein Gerät barrierefrei anbieten, der auffindbar ist, für blinde Menschen zum Beispiel dank eines taktilen Leitsystems, dass dieses Gerät bedienbar ist, indem ein blinder Mensch zum Beispiel mit einem Kopfhörer, der in der Buchse das Gerät einstecke, das Gerät in einen Sprachmodus umwandelt, beziehungsweise in einem weiteren Schritt sollten diese Geräte auch dann für sehschwache Menschen mit einem erhöhten Kontrastmodus lesbar werden. Also es gibt schon konkrete Ergebnisse, weil einige Institute haben schon diese Anforderungen technisch umgesetzt. Dieser Prozess ist nicht vollendet. Aber gleichzeitig muss ich auch erwähnen, erleben wir dann eine Erneuerung, die wir auch mit ein bisschen Sorge betrachten, weil es gibt dann neue technologische Möglichkeiten, die von den auch Banken oder nicht nur Banken ausgenutzt werden, was ich teilweise verstehen kann, weil die Touch-Displays sind auch eine kostengünstigere Variante, eine Interaktion mit den Kunden anzubieten, aber das hervorruft, dass jetzt neue Barrieren auch entstehen. Also auch hier sind wir auf der Suche dann klarerweise von Lösungen, damit auch diese Touch-Displays, die mittlerweile auch in den Liften eingesetzt werden, diese vier blinde, sehschwache Menschen und Menschen mit anderen Arten von Beeinträchtigungen zugänglich werden.
Das heißt, dass man sie vom Handy mit irgendeiner Voreinstellung aus bedient oder ganz neue Technologien, ne?
Ja, es gibt Ansätze mit Smartphone, dass man zum Beispiel im Falle von der Geldausgabe geräten, auch vom Ausland, dass die Kunden, es sollte auch in diese Richtung gehen einerseits, dass man personalisierbare Einstellungen von zu Hause zum Beispiel vornimmt. Ich bin Kunde bei dieser Bank und ich kann über die Webseite dieser Bank meine Einstellungen, zum Beispiel ich möchte diese Schriftgröße mit diesem Kontrast, mit diesem Schriftfarbe haben, sobald ich das Geldinstitut erreiche und von dort über diesen Geldausgabegerät das Geld abheben möchte, kann ich dann mit meinem Smartphone diese Einstellungen dem Gerät sozusagen kommunizieren und so, und ich kann dann auf meine Wünschen und Notwendigkeiten kann das Geld dann sich adaptieren.
Das sind Zukunftsdinge, über die wir in künftigen Sendungen noch sprechen werden. Wir sind leider mit der Zeit bereits fast ganz am Ende. Ich möchte gerne, bevor wir mit die Schlussmusik hören, noch Frau Magistra Broschek das Schlusswort geben. Was braucht es denn für mehr Selbstbestimmung aus Ihrer Sicht ganz dringend? Wie können wir das wegbestimmen, dass Leute verschwinden, die einfach die Möglichkeiten nicht haben? Wie können wir das vermeiden?
Mein erster Appell geht da an behinderte Frauen und Männer selbst, dass wir, jetzt sage ich wir, dass wir nicht müde werden, immer wieder einfach sagen, was ist. Und da verspüre ich eine gewisse Müdigkeit, auch auf dieser Seite. Das andere ist einfach alle Menschen, egal ob behindert oder nicht behindert, dass sie sich einklinken, auch in diesen Prozess, weil es geht hier schon auch um eine, so diese Idee, in welcher Welt wollen wir leben, und Behinderung kann und wird wahrscheinlich auch jeden betreffen in Form von Altersbehinderung. Also lade ich alle ein, da mal größer zu denken. Und dann lade ich ganz besonders ein, wirklich die Verwaltungen, weil hier sehe ich eine wirkliche Fachkompetenz, weil die Verwaltungen sind es ja, diese Fachkompetenz in diesen strukturellen schon lange aufgebaut haben. Und Politiken ändern sich ja nach jeder Wahl, aber die Verwaltungen bleiben. Und gerade im Behindertenbereich, der so ein kleiner Bereich ist, aber so ein komplexer und komplizierter, kein Politiker kennt sich wirklich am Anfang aus. Und die sind alle auf die Verwaltung angewiesen. Und da bitte ich wirklich die Verwaltungen, da mehr Gas zu geben.
Wir werden sicher wieder darüber hören. Ich danke allen Gästen hier und verabschiede mich. Auf Wiederhören. Ma come bella bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma come bella bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma come bella bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma come bella bella bimba, bella bimba, bella bimba. Ma come bella bella bimba, bella bimba.